hoffe, das ist okay. Ich darf die Maske ausziehen, weil ich jetzt ein bisschen reden werde. Ihr müsst einfach nur zuhören. Entschuldigung. Noch vom Singen. Das ist mein Hals ein bisschen gekratzt, aber das ist nicht schlimm. Ich begrüße euch ganz herzlich, alle, die ihr da seid. Obwohl weniger da sind als gewohnt, sieht der Raum doch voll aus. Haben wir doch gut hinbekommen, das gut aufzuteilen. Ich freue mich, dass wir heute diese heilige Nacht zusammen verbringen dürfen, dass wir das feiern dürfen, dass wir hier sein können, um daran zu denken, was der Herr Jesus gemacht hat. Ja. Und ich hoffe, dass diese Worte Widerhall finden in eurem Herzen, dass ihr mit offenen Ohren zuhört. Ich will das Thema Corona jetzt nicht hier ausweiten, nicht ansprechen. Ich bin einfach nur dankbar, dass wir uns treffen dürfen. Seid auch dankbar. Sehr schön. Der Text, um den es heute gehen soll, den hat uns Paul vorhin schon vorgelesen. Es geht um die Geburt Jesu Christi und zwar im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Paul hat uns schon die Verse 8 bis 14 vorgelesen und ich möchte heute mit euch über die Verse 10 und 11 nachdenken. Die Verse 10 und 11 und sehen, was das für eine Bedeutung hat. Warum feiern wir Weihnachten? Warum kommen wir hier zusammen? Natürlich, viele wissen, ja, das ist die Geburt Jesu Christi, ja. Und wir beschenken uns eine schöne Zeit mit der Familie. Aber was bedeutet das ganz genau? Denn es hängt mit so vielen Dingen zusammen, die uns heute wichtig werden sollen. Ich will die Verse lesen. Hier Lukas 2, 10 bis 11. Und der Engel sprach zu ihnen, zu den Hirten, die da in der Gegend waren, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Die ersten Worte, die der Engel sagt zu ihnen, ist, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, erschreckt nicht, ja. Ich verkündige euch große Freude. Ich denke, dieser Begriff der Freude, den hören wir sehr oft an Weihnachten, oder? Den hören wir sehr oft an Weihnachten und wir Christen freuen uns, weil Jesus geboren ist. Aber selbst wenn du vielleicht nicht in die Gemeinde gehst, selbst wenn du sagst, du bist jetzt nicht gläubig oder kein Christ, doch ist Weihnachten ein schönes Fest, ja, wo man sich freut. Wobei man ehrlich sagen muss, ja, dieses Weihnachten ist schon anders. Man freut sich, aber irgendwie doch nicht ganz. Oder freut sich einer von uns und sagt, yeah, endlich begrenzte Zahl, nicht so viele zu Hause, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich zu essen machen soll. Ich denke, manchen geht es so, manche sagen, oh, schade, dass man doch nicht zusammen feiern kann. Der Text jedoch redet hier von sehr großer Freude, die uns widerfahren ist. Sehr große Freude, die dem Volk passiert ist. Und in dem Kontext dieser Freude, die ist verortet in der Geburt Jesu Christi. In der Geburt Jesu Christi ist eben diese große Freude drin. Mal ganz ehrlich, eine persönliche Frage für euch. Wer von euch freut sich, wenn er ein Geschenk bekommt? Ich denke alle, oder? Also jeder freut sich, wenn er ein Geschenk bekommt. Wie lang dauert die Freude? Wie lang hat man Freude an irgendwas, was man geschenkt bekommt? Kinder wahrscheinlich ein bisschen länger, gell? Ein Tag, danach liegt das Spielzeug schon irgendwo. Wir Erwachsene freuen uns vielleicht eher über die Geste, die jemand uns gegeben hat und dann vielleicht auch an dem Teil, oh ja, schön. Aber am nächsten Tag, oh ja, erster Kratzer drin, nicht mehr so schön. Diese Freude, die ist vergänglich, die vergeht, ja. Ein jeder weiß, dass egal, was man nehmen könnte, was ich euch schenken würde, ihr würdet euch freuen, aber diese Freude, die würde nicht lang dauern. Jedoch nicht hier. Nicht hier. Hier geht es um wahre Freude. Hier geht es um wahre Freude, um einen Grund, einen wahren Grund, um sich zu freuen, und zwar jeden Tag seines Lebens. Eine Freude, die jeden Tag des Lebens geht und bis in die Ewigkeit widerhallt. Bis in die Ewigkeit. Und ich möchte mit euch drei Fragen beantworten zu diesem Text. Und zwar, wozu ist der Retter gekommen oder wozu braucht man einen Retter? Wer ist dieser Retter und wie rettet dieser Retter? Denn der Vers sagt uns, Vers 11, Ich habe euch, Vers 10 sagt, ich verkündige euch große Freude. Warum? Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Diese Freude, diese große Freude hängt zusammen mit dem Begriff des Retters. Mit dem Begriff des Retters. Wie ist es zu verstehen? Man freut sich, weil ein Retter geboren ist. Ist doch nur ein kleines Kind in der Krippe, oder? Was da geboren ist. Und jeder macht so ein Fest drumherum. Wozu braucht man einen Retter? Wozu ist Jesus geboren? Wisst ihr, und ich sage das ganz einfach raus, vor dem ewigen Gericht. Er ist gekommen zu retten vor dem ewigen Gericht und vor der Hölle. So einfach ist es. Das ist ganz einfach. Klingt hart. Von dem ewigen Getrenntsein, von Gottes Gegenwart. Dazu ist er gekommen. Und ich denke bestimmt, wie kann der das machen? Hier an Weihnachten so ein schönes Fest und der jetzt fängt jetzt an, über die Hölle zu reden, oder? Das macht man doch nicht, oder? Dass man jetzt anfängt, über die Hölle zu reden an Weihnachten. Wisst ihr, aber genau das ist eben dieser Grund. Gott hat den Menschen geschaffen, will mit ihm Gemeinschaft haben. Der Mensch sündigt, dreht sein Angesicht weg von Gott. Und Gott sagt, okay, weißt du, dann können wir keine Gemeinschaft haben. Ich bin nämlich so heilig, das geht nicht. Deswegen wirst du von ewig von mir getrennt sein. Wirst du in Ewigkeiten der Hölle sein, ja? Das sagt uns die Bibel. Jesus selbst bezeugt es in Johannes Kapitel 5. Ich möchte euch das ganz kurz vorlesen. Wer die Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Johannes 5, 28 bis 29. Verwundert euch nicht darüber. Wir brauchen uns nicht wundern, gell? Wenn jemand stirbt, ist das ein Wunder? Nee, gell? Kann man voraussagen, dass jemand stirbt? Dass irgendwie irgendwas passiert dann mit dem Menschen danach. Verwundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und was passiert? Sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus sagt ganz klar, nachdem alles vorbei ist, dieser Weltgeschichte, wird Jesus trennen, wer das Gute getan hat zum ewigen Leben, wer das Böse getan hat zum ewigen Gericht. Wie ist es zu verstehen? Müssen wir jetzt einfach anfangen, gute Sachen machen? Also wenn ihr heute rausgeht, gute Sachen machen und dann nicht mehr, dann seid ihr nicht mehr in der Hölle? Der Text sagt zwar, dass die das Gute getan haben, zum ewigen Leben hervorgehen, aber was bedeutet das Gute tun? Man denkt so über sich selber nach, ein jeder reflektiert mal sich selbst und sagt, mache ich gute Sachen? Oder ein und der andere sagt, ich mache eigentlich schon gute Sachen. Okay, hier und wieder mal, gell, machen wir wieder nicht so gute Sachen, das wissen wir dann, aber eigentlich schon auch gute Sachen. Und ich will jetzt keine Beispiele bringen, was gute und was schlechte Sachen sind. Jeder kennt sein Leben, jeder weiß es selbst. Ja? Aber hier ist die ganz entscheidende Frage. Eine ganz entscheidende Frage, was uns das Verständnis öffnet über Gut und Böse. Und zwar, welcher Maßstab wird angelegt? Welchen Maßstab benutzen wir, um über Gut und Böse zu reden? Wisst ihr, nur ein Beispiel, ja? Nehmen wir die ganze Genderpolitik mit Homosexualität und all dem Ganzen, was über die Jahre sich entwickelt hat. Wir wissen das, wir kennen das, das kommt in die Schulen, das kommt in die Gesellschaft. Und ich will das Thema nicht ausweiten. Aber wie war das zum Beispiel vor 60, 70 Jahren? Da war das ganz anders, oder? Das hat sich so verändert. Das nur als Beispiel. Kann man die Gesellschaft als Maßstab nehmen? Eine Gesellschaft, die sich alle 5 bis 10 Jahre verändert, die Werte komplett verändert. Kann man das nehmen? Kann man Tradition als Maßstab nehmen? Sag ich, meine Eltern haben mich so erzogen, das geht gar nicht, was die machen. Bis ein anderer kommt und sagt, das geht gar nicht, was du machst, wie du darüber denkst. Ich wurde anders erzogen. Das, was du machst, ist schlecht, das, was ich mache, ist gut. Wisst ihr, es gibt nur einen Maßstab. Es gibt nur einen Maßstab, der für immer bleibt, der fest bleibt und der unveränderlich ist. Und zwar ist es Gott selbst und sein Wort, das er uns gegeben hat. Denn er hat gesagt, sein Wort bleibt bestehen in Ewigkeit. Auch wenn Himmel und Erde vergehen werden, sein Wort wird nicht vergehen. Und er setzt den Maßstab. Er setzt den Maßstab und sagt, was gut und was böse ist. Wisst ihr, was nur das Problem ist? Und so leid es mir auch tut, es kann jetzt sein, kann durchaus sein, dass dir der Maßstab Gottes nicht gefallen wird. Denn seit der Mensch in die Sünde gefallen ist, ist alles, was er macht, nicht gut in Gottes Augen. Alles, was der Mensch tut, ist in Gottes Augen böse. Denn der Mensch hat gesündigt und er verfehlt die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Prediger 7,20 bezeugt uns, und das sind harte Worte, ja, weil wir meinen, ja, dieser ist doch ein guter Mensch, der macht gute Sachen. Aber was ist es in Gottes Augen? Schaut mal, was Gott sagt darüber. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Selbst wenn der Mensch die besten Sachen macht, aber getrennt ist von Gott, sündigt er dabei. Gott schaut diesen Menschen an und sagt, das gefällt mir nicht. Es wird sogar noch krasser, der sagt, da ist Sünde in deinem Leben. Ich hasse die Sünde. Sünde ist nichts, womit ich zu tun haben will. Mit Sünde kann ich nichts anfangen. Keiner ist gerecht. Die Bibel sagt, keiner ist gerecht. Es gibt auch nicht einen, der gerecht ist. Die Sünde ist verankert in unsere DNA. Ob du willst oder nicht. Der König David schreibt in seinem Psalm, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Sobald ich in diese Welt komme, bin ich ein Sünder. Was heißt Sünde? Sünde ist die Verfehlung. Sünde ist die Verfehlung von Gottes Wort und von seinem Willen, dass man genau das macht. Genau, oder beziehungsweise man macht genau das, was Gott nicht gefällt. Das ist Sünde. Sünde ist die Übertretung seiner selbst und, Entschuldigung, und die Verleugnung seiner Herrschaft, seiner Herrlichkeit. Gott hat kein Wohlgefallen an irgendeinem von uns Menschen. Gott könnte keinen von uns anschauen und sagen, ich gucke dein Leben an, das hast du super gemacht. Selbst wenn du Dinge versuchst super zu machen, sagt Gott, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht, selbst die Sachen, die du gut gemacht hast, hast du getan aus der Sünde heraus. Zweite Frage, wer ist dieser Retter? Was sagt uns die Bibel? Wer ist dieser Retter, der kommt? Der Vers sagt uns hier, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? Der Vers gibt zwei Bezeichnungen diesem Retter, und zwar Christus und Herr. Christus bedeutet, dass Jesus gesalbt wurde von Gott, Gesalbter. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber was wir daraus rausnehmen müssen ist, Gott hat Christus eine Aufgabe gegeben und wie man einen König salbt und ihn einsetzt zu einem bestimmten Dienst, zu seiner Herrschaft, so hat Gott Jesus gesalbt. Und wisst ihr, was passiert ist, als er das gemacht hat? Bei Jesu Taufe öffnet sich der Himmel und Gott sagt folgende Worte, du, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Das steht jetzt aber ein bisschen im Kontrast, oder, zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Gott hat kein Wohlgefallen an keinem Menschen. Und hier sagt er zu diesem Menschen, Jesus, an dir habe ich Wohlgefallen. Was du machst, was der macht, das gefällt mir. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht macht er das, was mir gefällt. Weil er alles geschafft hat, was Gottes Maßstab fordert. Alles, was Gott fordert von den Menschen, das sie tun sollen, das hat er geschafft, im Gegensatz zu uns, die wir es nicht schaffen können, gar nicht schaffen. Wo du und ich täglich daran scheitern, etwas zu schaffen, was Gott gefällt. Aber er, Jesus, war ohne Sünde, vollkommen und makellos, perfekt. Dieser Retter ist gekommen an Weihnachten. Und wie rettet er? Wie rettet dieser Retter? Wisst ihr, Jesus Christus rettet, indem er ans Kreuz geht für Sünder. Er geht ans Kreuz und stirbt für Sünder. Für diejenigen, die erkennen, ich stehe total elendig vor Gott da. Es gibt nichts, was ich tun könnte, wo ich sage, Gott, du hast das und das hast du falsch gemacht. Kein Wunder, dass das und das so passiert ist oder dass ich gesündigt habe, weil die Situation war so oder sonstiges. Wisst ihr, was die Bibel sagt, wenn wir Gott sehen, wenn wir Christus Herrlichkeit sehen, dann werden wir nichts mehr sagen können, dann werden wir auf die Knie fallen. Mehr werden wir da nicht können. Und Christus, Jesus, ist für die gekommen, die verstehen, die erkennen, dass sie Sünder sind. Wisst ihr, ein paar Kapitel später im Lukas-Evangelium sagt Jesus, für wen er gekommen ist oder wozu er gekommen ist. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sagt er, sondern Sünder zur Buße. Buße ist ein Begriff in der Bibel, der sagt, ich kehre um, ich kehre mein Denken um, denn was ich momentan mache, ich laufe vor Gott weg. Ich laufe vor Gott weg. Genau das hat Adam im Garten Eden gemacht. Er hat gesündigt und was hat er gemacht? Ist er gegangen, Gott suchen? Der hat sich versteckt. Der hat sich versteckt vor Gott, weil er weiß, ich habe gesündigt. Ich kann nicht vor diesen Gott treten, wenn ich sündig bin. Und Christus sagt, ich bin gekommen, nicht für die Gerechten, nicht die sagen, ja, doch, das Evangelium ist schon gut, schon, das ist ja alles sehr schön und ich glaube schon auch daran, aber dass ich Jesus vollkommen brauche, dass ich vollkommen sündig vor ihm bin, ich mache schon eigentlich noch gute Sachen. So schlecht bin ich gar nicht. Und weißt du was, Jesus sagt, für die bin ich nicht gekommen. Nicht für die Gerechten. Nicht für die, die sagen, oh, zum Glück bin ich nicht wie der andere. Gell? Wenn wir unsere Sünde anschauen, dann sagen wir oft, boah, ich habe das und das falsch gemacht, aber die anderen, die sind ja noch viel schlimmer als ich. Was machst du dann? Dann kommen wir zurück zu dem Maßstab, wenn du sagst, du setzt den Maßstab und sagst, so bin ich, der Maßstab ist aber der andere und ich bin viel besser. Und Gott sagt, wisst du was? Nein. Sünde ist Sünde. Und in meinem Maßstab ist jeder unvollkommen und sündig vor mir. Doch weil Jesus Christus der einzig Gerechte gestorben ist, kann er uns gerecht machen, kann er uns von unserer Sünde befreien. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber wie ist es passiert? Wisst ihr, dass Sünde fordert immer Blut. Das hört sich jetzt krass an, gell? Aber wisst ihr, was das ungefähr bedeutet? Ganz kurzes Beispiel. Jemand kommt zu dir nach Hause und macht dein Auto kaputt. Macht dir einen Kratzer ins Auto. Wie würdet ihr reagieren? Kein Problem, passt. Mach noch einen rein. Nicht, oder? Ihr würdet sagen, du hast dich gerade schuldig gemacht an mir. Das kostet was für dich. Du hast eine Fehltat begangen, du hast, sagen wir mal, um das Vokabular von der Bibel zu benutzen, du hast gerade gesündigt, du hast mir so einen Kratzer ins Auto gemacht, was musst du machen jetzt? Du musst bezahlen. Wisst ihr, und genau das haben wir Menschen mit Gottes Heiligkeit gemacht. Genau das hat der Mensch mit der Heiligkeit Gottes gemacht, außer dass er nicht nur einen kleinen Kratzer gemacht hat, nein. Der Mensch kratzt die ganze Zeit rum, spuckt es an, spuckt Gott ins Gesicht. Wisst ihr, was dann Gott macht? Gott sagt, ich werde euch ein Zeichen geben, ich werde es machen. Ihr könnt es nicht machen. Selbst wenn ihr noch versucht, dieses Auto zu polieren, die Kratzer rauszumachen, ihr macht noch mehr Kratzer rein. Darum sagt er, ich werde es machen, ich werde es tun, ich werde ein neues Herz geben. Und er sagt, ich werde euch ein Zeichen geben zu eurer Rettung. Das lesen wir in Jesaja. Er sagt, es wird jemand kommen, ein Kind geboren von einer Jungfrau, liegend in der Krippe. Und wie soll sein Name sein? Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Das heißt, Gott sagt, ich werde es machen, ich gehe auf diese Erde, ich werde Mensch, ich werde Kind an Weihnachten. Und ich werde die Sünden tragen dieser Menschen, damit sie es nicht mehr tun müssen. Weil er gerecht war, weil Christus gerecht war, kann er uns gerecht machen? Ich möchte lesen, das ist die letzte Stelle aus Römer, Römer Kapitel 5. Hier geht es um Adam und um Jesus. Denn Paulus schreibt uns hier, dass durch diesen einen, durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und alle quasi unter dieser Sünde jetzt stehen, aber durch den einen Jesus Christus alle gerecht gemacht wurden, weil einer muss gerecht sein. Römer 5, 17 bis 19. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, also hier geht es um Adam, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, und jetzt schaut mal, das Wort, das ist wichtig, hat was mit Weihnachten zu tun, und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das ist ganz wichtig, denn die Bibel sagt, wisst ihr was, wir sind tot. Wenn wir Gott nicht kennen, sind wir tot. Aber Christus ist gekommen, genau um das zu tun, um zu sterben und die Sünden zu zahlen. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Der nimmt da immer die Parallele und stellt es immer gegenüber. Durch den einen kam die Sünde, genau durch diesen einen kommt die Rettung. Dieser eine war ungehorsam, fängt an, Gottes Heiligkeit zu beleidigen. Der eine ist gehorsam und richtet sich nur nach dem, was Gottes Heiligkeit entspricht. Und wie rettet jetzt dieser Retter? Dieser Retter ist gekommen, um zu sterben und um uns ein Geschenk zu machen, welches heißt die Sündenvergebung durch sein Blut. Die Sündenvergebung durch sein Blut, welche wir bekommen. Was hat der Johannes gesagt? Wer Gutes tut. Was er damit meint ist, das Gute zu tun bedeutet, den einzig wahren Guten als den zu erkennen, welcher er ist, und zwar als den einzig wahren Gott. Wenn du Gutes tun willst, dann erkenne, dass du ein Sünder bist und dass du nicht vor Gott bestehen kannst. Absolut nicht. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir glauben, dass Jesus bezahlt hat? Gott schaut uns an und sagt, ich habe kein Wohlgefallen an dir. Das, was du machst, das ist schrecklich, das tut mir weh, das macht meine Heiligkeit kaputt. Aber wenn du daran glaubst, dass der Sohn, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus bezahlt hat, dass er die Gerechtigkeit hatte, die ich eigentlich von dir fordern werde, wenn du darauf vertraust, dass Jesus es gemacht hat, wisst ihr was? Dann habe ich Wohlgefallen an dir. Weil dann schaut Jesus uns an und sagt, ich sehe meinen Sohn in dir. Ich sehe meinen Sohn Jesus, der alles perfekt gemacht hat. Und deshalb darfst du mit mir die Ewigkeit verbringen. Ist es eine gute Nachricht? Ist es eine gute Nachricht, dass Jesus das gemacht hat? Dass Gott Mensch geworden ist, um hier zu wandeln, um Menschen zu retten. Wir sehen, die Geburt Jesu Christi, hier geht es nicht einfach nur um ein Kind, das in der Krippe liegt. Es hängt zusammen mit dem, dass wir eigentlich verdammt sind für die Ewigkeit. Und dieser Jesus kommt, lebt das perfekte Leben, was du und ich hätten leben sollen. Und dann stirbt er für deine und meine Sünden und er sagt, glaube daran, dass ich das getragen habe. Das hängt alles mit Weihnachten zusammen. Weihnachten ist die Botschaft von Gott, der zu den Menschen kommt, um sie zu retten. Amen.